Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Lisa Metz, BKA Frankfurt, in Fraktion Financiare.
Șandor, poți să-mi spui Adam?
Nu trebuie să mergi azi la școală, e ok?
Asta e foarte nemțește așa.
Ce?
Să dai mâna pe o femeie.
Es geht nicht darum, was er getan hat, sondern was er tun könnte.
Sie hörten Hackerville, die Serie spielt in Rumänien und Deutschland. Da ist ein 14-Jähriger, der sehr versiert im Hacken ist. Und die Serie startet heute im deutschen Pay-TV. Jörg Taschmann hat schon reingeschaut. Hallo.
Hallo.
Worum genau geht's denn?
Also es geht darum, dass in Deutschland ein Angriff auf deutsche Großbanken stattfindet und das BKA, die gerade eben gehörte Lisa Metz, ins rumänische Timișoara steckt. Das Verrückte an der Geschichte ist, bisher haben die Hacker nur 9,99 Euro erbeutet. Und dahinter versteckt sich dann ein 14-jähriger Junge, der eigentlich seinem großen Bruder nur ein T-Shirt kaufen wollte. Aber wenn man sich schon mal in eine Großbank reingehackt hat, dann erweckt man natürlich das Interesse auch von wahren Kriminellen. Und so kämpfen alle um diesen 14-Jährigen, das BKA und auch die wirklichen Kriminellen.
Stichwort wirklich, wie viel realer Hintergrund steckt denn in Hackerville?
Also es ist wirklich so, dass in Rumänien sich eine sehr blühende Hacker-Szene gebildet hat, die auch schwer gefürchtet wird. Die befindet sich jetzt nicht wirklich in Timișoara. Die Stadt Temeswar auf Deutsch ist natürlich sehr viel fotogener als so ein kleines Kaff, das keiner kennt. Aber das passiert alles vor einem realen Hintergrund. Und wer sich ein bisschen durchs Netz surft, der findet da auch schon richtige Dokus von deutschen Fernsehsendern, die über diese aktuelle Entwicklung in Rumänien berichten.
Jetzt ist Hacken ja nicht gerade etwas, dem man spektakulär zuschauen kann. Da ziehen halt so Zahlenkolonnen auf Monitoren an einem vorbei. Wie wird das denn hier inszeniert? Oder steht der Akt des Hackens gar nicht so sehr im Vordergrund?
Na, es ist für die Jungen und er ist ja da zusammen mit vielen anderen Jugendlichen, die das aus Internetcafés machen, irgendwie auch ein Sport. Denen macht es einfach Spaß, Sachen zu manipulieren. Beispielsweise sitzen sie im Internetcafé und stellen alle Ampeln auf Rot. Das führt zu Verkehrsunfällen und das kann man natürlich sehr schön inszenieren. Das sieht natürlich optisch klasse aus, wenn dann so ein paar Autos ineinander krachen. Aber es geht natürlich nicht nur darum. Es geht natürlich auch um eine rumänische Geschichte, weil diese Deutsch-Rumänen, die da zurückkommt in ihre Geburtsstadt, da sind natürlich die Schatten der Vergangenheit, Ceausescus, die Securitate. Man merkt, dass ein Land, was seine Vergangenheit noch nicht richtig aufgearbeitet hat. Und das wird dann in so einen modernen Cybercrime-Thriller hineinverpackt. Also viele Themen, aber ganz gut optisch aufarbeitet, die sehr viele Themen anreißen, aber sehr spannend und unterhaltsam bleiben.
Nun könnte man bei Hackern ja geneigt sein, an Nerds zu denken, vielleicht sogar an eher harmlose Nerds. Gilt das denn auch für die Hacker in Hackerville, insbesondere für den 14-jährigen Star-Hacker? Was ist das für eine Figur? Und zeigt die ein etwas harmloses oder auch Gefahrenpotenzial?
Also wie gesagt, es sind in erster Linie erstmal Geschichten zum Überleben. Es gibt ja nicht nur diesen 14-Jährigen, es gibt eine ganze Szene, auch wesentlich ältere, die zum Beispiel Autos verschieben und die sich eben super gut am Internet auskennen. Und weil es sonst nicht so viel zu machen gibt in so einer rumänischen Stadt, versucht man immer irgendwie sich Geld zu verdienen. Und wenn man dann eben ein bisschen versiert ist, dann wird das ganz gut gezeigt. Aber die werden jetzt nicht unbedingt als Nerds gezeigt, sondern durchaus als junge Männer oder als Jungs und Mädels, weil Mädels sind auch dabei, die einfach irgendwie eine Menge Spaß am Leben haben. Also das hat irgendwie was sehr Positives. Das ist jetzt nicht so eine ganz düstere Sozialstudie.
In den Feuilletons ist viel Positives über Hackerville zu lesen, insbesondere über die Erzählstruktur. Zu Recht?
Auf jeden Fall. Es ist eine Koproduktion zwischen HBO Europe, das ist sozusagen ein europäischer Ableger des großen amerikanischen HBO, und die interessanterweise vor allen Dingen in Osteuropa aktiv sind und da schon gute Sachen gemacht haben. Es gab bereits eine Serie, eine rumänische Serie, die hieß Umbre. Einer der beiden Regisseure hat auch hier wieder Regie geführt und ich finde das sehr, sehr unterhaltsam, was da gemacht wird. Das geht über die üblichen Sachen, die man sonst aus Osteuropa von dem Kino her kennt, wirklich hinaus, weil es sehr viel packender, sehr viel schneller ist und man sich junge Regisseure und Regisseurinnen nimmt, weil auch hier eine Regisseurin mit dabei ist, auch eine Deutsch-Rumänin im Übrigen, und die inszenieren einfach auf eine packende Art und Weise, und das ist jetzt eine Koproduktion, wie gesagt, zwischen HBO Europe und TNT Serie, die ja gerade mit 4Blocks auch sehr erfolgreich sind.
Das heißt, wir sollen uns das alle angucken.
Das würde ich jedem raten, der mal ein bisschen Lust hat, was anderes zu sehen, auch vielleicht einen kleinen Abstecher in die Geschichte zu machen. Es gab ja mal 2 Millionen Deutsche in Rumänien, die dann freigekauft worden sind von der Bundesregierung damals. Peter Maffay ist einer von diesen Rumänen, die irgendwann mal in Deutschland gelandet sind. Also das ist durchaus eine spannende Epoche, die man vielleicht auch schon wieder ein bisschen vergessen hat.
Dankeschön. Jörg Taschmann war das über Hackerville. Serienstart ist heute auf dem Bezahlsender TNT oder Jörg, TNT Like Dynamite vielleicht auch.
Ja, beides.
Beides. Sagen wir TNT, gefällt mir besser, es knallt mehr. Kann das Theater ein therapeutischer Ort sein? Und wie können therapeutische Prozesse und Erzählungen im Theater genutzt werden? Um Fragen wie diese dreht sich das Save Your Soul Festival in den Berliner Sophienseelen. Dort ist Joy-Christine Kalu Dramaturgin und sie hat jahrelang geforscht zum Zusammenhang zwischen Therapie und Theater. Tag, Frau Kalu.
Hallo.
Machen wir es gleich mal bildlich bzw. klanglich. Sie zeigen verschiedene Stücke, verschiedene Performances, in denen das Therapeutische eine Rolle spielt. Da ist zum Beispiel dieses Stück.
How is it that we develop a theology or theologies in a 21st century capitalist technocracy where only a few lives matter?
In Seances, da geht es um Geister, die erzählen von Traumata der Schwarzen, von Kolonialismus und rassistischer Unterdrückung. Was ist das Therapeutische an diesem Stück?
Also bei dem Stück geht es nicht direkt um Therapie, aber es geht um Verfahren der Selbstheilung, würde ich sagen. Das Ganze ist aufgezogen eben wie eine Seance, wie eine Geisterbeschwörung. Und da geht es um die Gemeinschaftserfahrung und um die gemeinschaftliche Konfrontation mit Verlust- und Schmerzerfahrungen, aber dann auch ja vielleicht um ein heilsames Gefühl, das sich einstellt in der Gemeinschaft zwischen Performer und Publikum.
Wie tut es das auf der Bühne?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauern. Es funktioniert auf jeden Fall über Emotionen, über Affekte. Und ich glaube, es gibt so einen, vielleicht einen Ansteckungseffekt. Also der Performer, Jamil Olawale Kosoko, teilt sehr persönliche, intime Verlusterfahrungen, Schmerzerfahrungen und bietet dann die Möglichkeit, in der Anrufung vielleicht auch von Menschen, die er verloren hat, aber auch historischen Figuren, dass das Publikum mitfühlen kann, dass das Publikum aber gleichzeitig lernt über bestimmte Verlusterfahrungen und ihn dann unterstützen kann. Also das ist vielleicht eine Performance, wo es auch um seine Heilung geht und nicht so sehr um die Therapie des Publikums.
Auf jeden Fall ist wichtig, er zeigt seinen Schmerz und das passt auch ganz gut zu dem zweiten Beispiel.
Hi, I'm Demi. I'm tonight's performer. This is Aaron. He's not tonight's performer. He's my partner. He's here for me and only me.
Wir hören Demi Nandra, die ihren Partner vorsteht, der auf der Bühne ist, um sie zu unterstützen. Demi macht eine Stand-up-Performance über ihre Depressionen mit selbst erklärt beschissenen Metaphern. Was bedeutet das? Was passiert da?
Also das ist eben der Versuch, ein Format zu wählen, in dem es erstmal um Humor geht, in dem man etwas leicht nimmt, aber gleichzeitig ein sehr schweres, sehr persönliches Thema zu wählen. Und sie liefert sich vielleicht ähnlich wie Jamil in Seances auch aus, wie Sie schon sagten, zeigt auch ihre Wunde, zeigt ihren Schmerz und macht es aber mit einem anderen Verfahren, einfach indem sie zum Lachen anregt.
Also die Spannbreite bei Ihnen zeigt mir ja auch, Therapie und Theater, das darf eben auch Lachen beinhalten. Wie viel?
Ich glaube, eigentlich wird in allen der Arbeiten hoffentlich auch viel gelacht.
Welche Parallelen sehen Sie denn grundsätzlich zwischen einer therapeutischen Sitzung und einer Theaterbühne?
Also grundsätzlich würde ich sagen, in beiden haben wir natürlich eine Inszenierung. In beiden gibt es immer Zuschauer, also der Therapeut, die Therapeutin ist immer auch Zuschauerin und es gibt jemanden, der sich aufführt oder die sich aufführt. Das heißt, dieses Grundsetting haben wir eigentlich in Theater und Therapie. Und man kann natürlich auch sagen, dass Theater mit der Katharsis einfach von Anbeginn auch immer in Heilungszusammenhänge eingebunden war. Darum gibt es ganz viele Überschneidungen.
Durchlebst du als Zuschauer Jammer und Rührung, Schrecken und Schauder, dann erlebst du eben die Katharsis, wie eben angesprochen. Das ist ja schon seit Aristoteles so, sprich ziemlich lange. Welche neuen Aspekte zeigt denn Ihr Festival bezüglich der Katharsis?
Also ich würde sagen, dass es wirklich einen Trend gibt, ungefähr seit 10 Jahren, aber nochmal verstärkt in den letzten 3, 4 Jahren, dass das Theater auch Grenzüberschreitungen sucht, die wirklich sehr intime Prozesse ausstellen. Da ist die Katharsis ein Aspekt, also das Mitfühlen, die eigene Reinigung, die eigenen Affekte spüren. Es gibt aber auch weitere Aspekte, aber ich glaube, so die Veröffentlichung von eigenen Herausforderungen und Problemen, die ist im Moment wahnsinnig en vogue. Und in dem Festival versammeln wir internationale Produktionen, die sich damit beschäftigen.
Warum ist denn die Theaterbühne für das Therapeutische so interessant?
Die Theaterbühne wurde eigentlich schon kurz nach Anbeginn der Psychoanalyse entdeckt mit den Aufstellungsarbeiten von Moreno im Psychodrama zum Beispiel. Und da steckt die Idee dahinter, dass man durch Sprechen eben nicht alles heilen kann, sondern dass es viel wichtiger ist, auch im Spiel die Realität stärker in den Therapieraum zu holen. Und ich glaube, nach wie vor kann man sagen, dass natürlich das Einüben von vielleicht Strategien der Selbsthilfe oder der Selbstverbesserung effektiver sein kann, wenn der ganze Körper involviert ist und vielleicht auch, wenn man Narrationen, Geschichten erzählen, als Strategien dazu nimmt.
Was ist denn das Stück auf diesem gesamten Festival, bei dem Sie sagen, das hat Sie am stärksten gepackt durch die Entblößung, durch die seelische Entblößung, die auf der Bühne passiert?
Also eine Arbeit, die ich besonders spannend finde, ist die Sherapy-Sitzung Good Sherry. Die wird am Eröffnungswochenende laufen. Das ist zwar eine Neuproduktion, aber Anne Liv Young, diese Performance-Künstlerin, arbeitet als Sherry, als eine US-amerikanische Therapeutin schon seit Jahren und bietet immer wieder unterschiedliche Therapiesettings an. Und das ist eine Arbeit, die wie eine große Gruppentherapie funktioniert. Und die finde ich wahnsinnig spannend, weil da das Publikum eigentlich als Patientinnen, als Klientinnen angesprochen wird. Sie agiert als Therapeutin und der Ausgang ist völlig offen. Also wir befinden uns in einer großen Therapiesitzung und sie ruft uns eigentlich zur sofortigen Selbstverbesserung auf.
Über Therapie und Theater in den Berliner Sophienseelen auf dem Save Your Soul Festival war das Joy Christine Kalou, Dramaturgin. Vielen Dank.
Sehr gern.
Das Festival startet morgen und läuft bis zum 17. November mit der Möglichkeit, an einer therapeutischen Theatergruppensitzung teilzunehmen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Chris Dercon wird neuer Präsident der Französischen Vereinigung der Nationalmuseen. Nach seinem umstrittenen Gastspiel als Intendant der Berliner Volksbühne kehrt Dercon damit in die Welt der Kunstmuseen zurück. Der 60-Jährige war unter anderem Leiter der Tate Gallery of Modern Art in London und des Hauses der Kunst in München gewesen. Zuletzt stand der belgische Kurator und Theaterwissenschaftler als Nachfolger von Frank Castorf an der Spitze der Volksbühne in Berlin. Anhaltende Proteste gegen sein Konzept ließen Dercon im April 2018, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt, wieder zurücktreten. Dercon beginnt sein neues Amt am 1. Januar 2019. Das gab der französische Kulturministerium bekannt.
Der Belgier übernimmt damit eine koordinierende Verantwortung für wichtige Häuser in Frankreich und vor allem in Paris, etwa den Louvre, das Picasso-Museum und die Nationalgalerien des Grand Palais an den Champs-Élysées. Hier dürfte eine der Hauptaufgaben auf Chris Dercon warten, denn der Grand Palais soll in den kommenden Jahren umfassend renoviert und umgebaut werden.
Berichtet der ARD-Korrespondent Marcel Wagner aus Paris. Der russische Maler Oskar Rabin ist tot. Er starb am Mittwoch in Florenz während der Vorbereitung zu einer Ausstellung. Der 1928 in Moskau geborene war einer der Gründer der Lianosowo-Schule, einer Vereinigung von Künstlern und nonkonformistischen Dichtern. Der Kunst- und Medienhistoriker Wladimir Welminski.
Oskar Rabin ist vielleicht der bedeutendste russische Künstler und Wegbereiter der sowjetischen nichtoffiziellen Kunst. Nachdem 1969 die Zensur auch die sowjetische Kunst sehr stark betroffen hat, wurden sehr viele Ausstellungen verboten. 1974 führte es dazu, dass Oskar Rabin eine sogenannte Planierausstellung geplant hat, für die er ganz viele bedeutende russische Künstler eingeladen hat, eben ihre Werke in der freien Natur auszustellen. Berühmt wurde die Ausstellung vor allem deswegen, weil es zu der Ausstellung eigentlich gar nicht kam, denn der russische Geheimdienst KGB hat von den Plänen mitbekommen und hat die Ausstellung und die Kunstwerke mit den Planierraupen zerstört.
Nach mehrmaliger Verhaftung wurde Rabin die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt. Er ging ins Exil nach Frankreich. Dort blieb sein Lebensmittelpunkt auch, nachdem er 1991 wieder eingebürgert worden war. Die Titelmusik zum Filmklassiker Love Story machten den französischen Komponisten Francis Lai weltbekannt. Wie der Bürgermeister seiner Geburtsstadt Nizza mitteilte, starb er nun im Alter von 86 Jahren. Für Love Theme erhielt Lay 1970 den Oscar für die beste Filmmusik. Er schrieb außerdem Lieder für Chansonniers wie Edith Piaf, Juliette Gréco und Yves Montand. Im ZDF war seine Musik in der Serie Das Traumschiff zu hören.
Der Kompressor ist hier mit einem Zitat des Musikjournalisten Linus Volkmann. Ein Festival-Line-up ohne weibliche Künstler ist 2019 nicht nur nicht wünschenswert, es ist angesichts der aktuellen Diskussion auch nicht mehr denkbar. Ich meine, so rückständig und trist will doch kein Booking der Welt rüberkommen. Tja, will es anscheinend doch. Und das ist ja auch der Grund für dieses Zitat. Das Hurricane Festival 2019 hat bisher nämlich 25 Bands bzw. Interpreten am Start, aber darunter keine einzige Frau. Ich spreche drüber mit Desiree Fach. Sie ist im Vorstand des Verbands unabhängiger Musikunternehmen, Inhaberin von Snow White Records und Artist Management. Und, lassen Sie mich raten, Frau Fach, schwer begeistert von diesem rein männlichen Line-up. Stimmt's?
Natürlich, weil diese Diskussion hat ja nicht erst gestern angefangen und es gibt viele Initiativen wie zum Beispiel Key Change, von denen ich gedacht hätte, dass das Hurricane Festival auch Teil davon wird oder auf dem Weg dahin zumindest ist.
Aber dem ist nicht so und damit verlassen wir den Modus der Ironie auch endgültig. Was halten Sie von diesem rein männlichen Line-up?
Ja, es ist sehr ignorant. Es gibt viele weibliche Musikerinnen, die genauso gut sind wie ihre männlichen Kollegen. Sie brauchen nur eine Sichtbarkeit.
Welche hätten Sie auf dem Hurricane erwartet?
Also ich hätte mich gefreut über Kate Frankie, Churches, Girl. Es gibt ganz viele Headliner, also war auch nur Newcomerinnen.
Wie aber kann es sein, dass die da jetzt alle nicht vorkommen?
Ich denke, dass die Organisatoren, die Booker, einfach nicht ihren Horizont geöffnet haben für die Frauen, für das Thema und für die weiblichen Künstlerinnen. Das ist einfach Ignoranz leider.
Es ist einfach Ignoranz. Sie setzen sich doch dafür ein, dass sich aber etwas ändert. Wie tun Sie das?
Also vielleicht sage ich noch was zum VOT. Ja. Der VOT ist der Verband der kleinen und mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Er hat 1300 Mitglieder und hat zusammengenommen einen Marktanteil von 35%. Unsere Members sind auch sehr divers. Also wir haben total unterschiedliche Genres von Weltmusik bis hin zu Dance, Elektronika. Und weil wir genau diese Diversität unserer, quasi auch unser Credo ist, haben wir uns die Mitgliederzahlen angeguckt, wie viele Frauen und Männer in den unterschiedlichen Unternehmen sind. Und da ist uns aufgefallen, dass es nur 5,5% Mixed-Teams gibt in Führungspositionen und 7,4% Frauen in Führungspositionen. Und da haben wir gedacht, 2015, wir müssen was verändern. Und daraufhin haben wir das Netzwerk Music Industry Women gegründet. Und dessen Herzstück ist ein Mentoring-Programm. Wir haben jetzt zwei davon durchgeführt. Das waren unsere Maßnahmen, weil wir haben gedacht, irgendwie nur Bashing und Meckern nützt nichts. Mhm. Lass uns was machen.
Was haben Sie konkret versucht mit diesem Mentoring-Programm und auch anderen Maßnahmen?
Wir haben versucht, Branchenkennerinnen, also aus der Musikindustrie, mit jungen Neueinsteigerinnen in die Musikszene zu connecten. Und über einen Zeitraum von 6 Monaten gab es einzelne Treffen, als auch Infoveranstaltungen. Und wichtig ist einfach die Sichtbarkeit. Für die ganz vielen jungen Frauen, die halt in die Branche wollen, die brauchen Role Models.
Mhm. Aber nach 3 Jahren Arbeit hat das Ganze zumindest noch nicht dazu geführt, dass es einen einzigen weiblichen Line-up auf dem Hurricane Festival gibt.
Das sind aber auch 2 Paar Schuhe. Also wir kümmern uns vorwiegend um die Frauen in der Musikindustrie. Es gibt andere Netzwerke, die sich um die Frauen auf der Bühne kümmern.
Ich dachte mir, vielleicht hätten ein paar Strahlungen rüber strahlen können.
Also es bewegt sich ja was. Also es bewegt sich ja was. Und ich glaube, dass die Diskussion wird ja immer größer und dadurch verändert sich auch was.
Ja, aber was muss ich denn jetzt noch alles tun?
Schön wäre halt eine paritätische Lösung, eine natürliche paritätische Lösung. Das wäre die schöne Lösung, dass man sich irgendwann gar nicht mehr Gedanken darüber machen muss, sind da jetzt genug Frauen auf dem Festival, sind da genug Frauen in dem Label oder in dem Verlag,
ja.
Dass es einfach ganz natürlich geworden ist, dass es halt idealerweise irgendwie 50-50 besetzt ist.
Quotenregelungen, Quotenvorgaben?
Sind wichtig, weil die alten Strukturen im Augenblick noch vorhanden sind, die durchbrochen werden müssen. Und um diese zu durchbrechen, brauchen wir eine Quote. Und es geht ja auch nicht in der Quote darum, wird ja keine Kompetenz in Frage gestellt. Also Frauen, die aufgrund einer Quote engagiert werden, haben wir die gleiche Qualifizierung.
Das Hurricane Festival äußert sich sinngemäß so, naja, sind jetzt bisher nur Männer, aber ist ja auch noch nicht das gesamte Line-up, nicht wahr?
Ja, das ist eine etwas lame Antwort. Wahrscheinlich ist Ihnen da aufgefallen, oh je, jetzt ist uns aufgefallen, dass wir nicht genug Frauen als Künstlerinnen haben. Aber grundsätzlich habe ich mir daraufhin nämlich, ich habe die Replik gesehen, das Line-up von 2018 angeguckt und da waren leider auch nicht viele Frauen dabei. Ich hoffe, dass dadurch noch was passiert, aber ich glaube, wahrscheinlich war das ein Anstoß dazu.
Desiree Fach vom Verband Unabhängiger Musikunternehmen über das bisher zu 100% männliche Line-up des kommenden Hurricane Festivals und woran das liegen könnte. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Fundstück.
Höhere Gewalt kann jeden treffen. Wenn wetterbedingt Flüge ausfallen oder bei den Öffentlichen gestreikt wird, muss man umdenken. Als der englische Klangkünstler Yannick Schäfer 2004 im südspanischen Dorf Villanueva de la Concepción war, kreuzte eine riesige Ziegenherde seinen Weg. Er machte das Beste aus der Situation und drückte den Aufnahmeknopf seines Rekorders. Später beim Anhören der Aufnahme stellte Schäfer dann eine Besonderheit fest, nämlich dass keines der Tiere geblökt hat. Man hört nur eine Kakophonie der vielen verschiedenen Glocken, die sie um den Hals tragen.
Recording. Im Fundstück von Paul Paulun haben Sie gehört, es war bereits das 134. Fundstück. Und all unsere Kompressor-Fundstücke zusammen finden Sie im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstücke. Und ich sag's auch gern nochmal: Fundstücke. Auf Instagram, da gibt es Fotos und als neueres Feature auch Stories. Das heißt, jeder mit Instagram-Account kann Fotos, Animationen und Videos zu einer persönlichen Story kollagieren, die dann so ungefähr 15 Sekunden lang ist. Die New York Public Library hat jetzt solche Stories aus Literaturklassikern erstellt, zum Beispiel Alice im Wunderland. Und wie das aussieht und funktioniert, wenn Literatur zu einer 15-sekündigen Instagram-Story wird, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Misch. Hallo.
Hallo.
So klingt das schon mal, wenn man Alistair anklickt. Was sieht man denn?
Wir sehen Animationen, die sind auch sehr schick und zurückgenommen. Also Alice, wie sie so läuft. Und vor allem aber das Wichtige ist, diese 15 Sekunden sind ein Segment und man kann bis zu, ich weiß nicht, 30 oder 40 dieser Segmente zu einer Story kollagieren. Das heißt, ich habe erst so ein Titelbild mit Alice, die sich ein bisschen bewegt und ab dann habe ich eigentlich den normalen Text. Der ist von Projekt Gutenberg übernommen worden, also die Texte sind ja gemeinfrei. Und das Wichtige ist nur, dass man, wenn man das lesen möchte oder wenn einem eine Instagram-Story zu schnell geht, geht, da muss man seinen Daumen oder irgendeinen Finger auf dem Bildschirm ablegen, damit es nicht automatisch von Segment zu Segment springt nach 15 Sekunden. Und da, wo New York Public Library sagt, hier ist Platz für deinen Daumen, da sind noch kleine Daumenkinoartige Bilder. Das ist dann so eine Teetasse oder eine Spielkarte, also so die typische Alice-Symbolik.
Ja, das ist jetzt etwas anspruchsvoll, sich das alles zu visualisieren, nicht wahr?
Nee, gar nicht. Es ist eigentlich einfach so die. Die Idee ist, ich möchte ein Buch auf meinem Cellphone, auf meinem Smartphone oder auf meinem iPad lesen. Und hier gibt es jetzt Text, den kann man nicht in der Größe verstellen. Es ist ein bisschen umständlich. Man muss die ganze Zeit auf den Bildschirm fassen. Aber sonst ist einfach ein schön aufbearbeiteter, grafisch anspruchsvoller Text, der auf der Plattform ist, wo gerade die meisten Leute rumhängen und diese Geschichten halt suchen. Also
das
diese Stories.
Ist gut, dass du das für das gesprochene Wort jetzt noch mal so ein bisschen verdichtet hast. Ne? Also wenn man es vor sich hat, ist es halt was anderes. Welche Literaturklassiker sind denn noch verarbeitet worden neben Alice im Wunderland?
Ich freue mich auf Kafka, die Verwandlung, die ist aber gerade nicht da. Es gibt zwei Alice im Wunderland Kapitel oder zwei große Segmente, also ich glaube, es ist das komplette Buch fast. Dann gibt es Poe's The Raven, das ist pünktlich zu Halloween erschienen. Und es gibt eine feministische Novelle, die in Deutschland nicht sehr bekannt ist, The Yellow Wallpaper von Charlotte Perkins Gilman. Da geht es um eine Frau, die in der Sommerfrische ist und die sich erholen muss. Es geht ihr nicht so gut und sie schläft in einem Zimmer, wo es eine furchtbar hässliche gelbe Tapete gibt. Und weil sie nichts anderes hat, auf das sie sich konzentrieren kann, fängt sie an, diese Muster anzugucken und die Tapete scheint sich zu verändern. Und es ist so eine Gothic-Atmosphäre und es geht ganz viel um weibliche Selbstbestimmung, um Hysterie, um Ängste, um dieses, ich bin eine Frau, ich bin in einem Haus gefangen und die Frau sieht, dass in der Tapete sich was bewegt und sie denkt, da ist bestimmt eine andere Frau gefangen und ich rette die jetzt, indem ich die Tapete runterreiße. Also ein super Stoff oder was, wo so Feministinnen seit 100 Jahren sagen, das ist eine großartige Metapher auf alles Mögliche, was uns belastet. Und da war ich gespannt, wie das dann aussieht, diese gelbe Tapete, die sich da unmerklich verändert in Daumenkino-Optik der New York Times. Und da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Also wenn Sie sich jetzt tolle Animationen vorstellen oder irgendwas, das so ganz horrorartig damit spielt oder so, dann sind Sie falsch. Es sieht wirklich eher aus, wie wenn so Achtklässler, die ihre erste PowerPoint-Präsentation gemacht haben. Bei Poe habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es geht um dieses Gedicht mit dem Raben, der immer nimmermehr sagt, Nevermore. Und dieses Nevermore ist dann so eingeblendet, aber wirklich auf die billigste und einfachste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Also es ist ein bisschen lieblos, aber es ist sehr gut angekommen. Also so irgendwie 100.000 neue Leute folgen dem New York Public Library Account. Alle sagen so, das ist ein Format der Zukunft. Wir nennen das jetzt mal selbstbewusst Insta-Novel. Und das Tolle für mich ist dran, dass das eigentlich jeder machen kann. Also es ist ja gar nicht, es gibt so viele gemeinfreie Texte. Diese Animationen sind auch nicht die Welt. Also ich hoffe einfach, dass es jetzt viel, viel mehr davon gibt in Zukunft. Und da das jetzt eher ein Pilotprojekt war, das aber eingeschlagen hat wie Bombe, hoffe ich einfach, dass wir so in 2 Jahren oder so nochmal drüber reden können und dann wirklich creepy Wallpapers haben, die die Farbe ändern oder Animationen, die mich erschrecken und so weiter.
Also Literatur in Instagram-Storyform, nette Idee, aber nichts, was bis jetzt hier zumindest funktioniert.
Ach, ich weiß es nicht, wenn man irgendwie, ich meine, Projekt Gutenberg ist ja auch so online und dann kann man da einfach gucken und da kann man halt die Schriftgröße ändern und so. Also ich habe keinen Spaß dran, wenn ich extra dann die ganze Zeit mit diesem Daumen auf diesem Symbol bleiben muss, damit meine Geschichte nicht alle 15 Sekunden nach vorne springt. Aber dass erstmal ein Bedürfnis da ist und dass irgendwie eine Institution gesagt hat, wir haben nicht viel Geld oder wir wollen jetzt keine große Materialschlacht, aber wir machen was Kleines, Charmantes. Ich finde, die Texte sind sehr gut ausgewählt. Das sind alles Sachen, wo ich so sagen würde, hey, das ist eigentlich was, das man einmal im Leben gelesen haben sollte. Ich freue mich schon, dass es erstmal grundsätzlich funktioniert, nur es geht wirklich noch so viel besser.
Stefan Mesch, vielen Dank.
Gerne.